Ich möchte noch mal eine Vorbemerkung machen. Sie haben das sicher auch schon bedacht in den früheren Auslegungen von Markus Bender. Es ist ja auffallend, wie scharf Paulus redet. Wenn Sie ein Bibelchrist sind, dürfen Sie nie sich wundern, wenn in einer Kirche, in einer Gemeinschaft, in einem Hauskreis auch manchmal harte Worte fallen. Die Sache des Evangeliums ist nichts, wo man irgendwo nach seinem Belieben ausrichten kann. Die Sache des Glaubens erfordert es immer wieder, dass darüber gestritten wird. Denken Sie mal an die Reformationszeit. Das darf man nicht einfach so sagen, dass jeder nach seinem Gutdünken kann das so lassen. Und gucken Sie mal das an, wie der Paulus mit einer Schärfe streitet und sagt, es gibt nur ein Evangelium. Heute wird zum Beispiel gesagt, es gibt ein Evangelium, das ist ein bisschen mehr nach dem Markus und ein bisschen mehr nach dem Johannes und eins ist ein bisschen mehr nach dem Lukas. Das ist ein Quatsch, das gibt's nicht. Es gibt nur ein Evangelium. Was ist Evangelium? Diese Botschaft, Jesus Christus ist für uns gestorben. Er ist unser Befreier. Er holt uns heraus aus der Gebundenheit des Teufels und der Sünde und macht uns frei. Und dieses Evangelium, das kann auf verschiedene Weise bezeugt werden. Es ist ein Evangelium. Und jeder braucht dieses Evangelium. Ohne dieses Evangelium kommen wir nicht zum Licht. Nochmal kurz auszuholen, wenn ich vom Streit rede, dass etwa der Johannes, der war ja die Liebe in Person. Johannes, der Jünger, der die Johannesbriefe geschrieben hat, der so viel von der Liebe redet, wie im ersten Johannesbrief, zweiten Johannes, dritten Johannesbrief. Der hat so hart von denen gesprochen, die nicht beim Grund des Evangeliums bleiben. Und wenn man das nicht begreift, wie es zurzeit auch in unserer Volkskirche ist, da man sagt, ach, das ist alles nicht so wichtig. Das ist natürlich unsinnig. Sondern Sie spüren ja bei sich selbst, wenn ich nicht ganz im Evangelium Jesu Christi drin bin, dann bin ich abgeschnitten vom Lebensstrom. Und deshalb nützt das gar nichts, wenn mir einer das verschweigt oder vielleicht ein bisschen anders angenehmer macht. Das ist ja zu meinem Heil so gesprochen. Ich muss immer wieder die klare Stimme des Evangeliums vernehmen. Jetzt mache ich ein bisschen in der Not. Das ganze Kapitel ist ein bisschen viel und trotzdem ist es schwierig, das nochmal unterzuteilen. Und wir lesen zuerst einmal die ersten 10 Verse. Wollen wir mal sehen, wie es weiterläuft. Die Anerkennung des Paulus durch die anderen Apostel. Sie müssen sich nochmal in die Lage der ersten Christenheit hineinversetzen. Warum war der Paulus für die Apostel so ein großes Rätsel? Weil der Paulus war ja ein Jude durch und durch, ein Judenchrist durch die Offenbarung Jesu zum Glauben gekommen, besonders durch den Seelsorgedienst des Ananias in Damaskus, der ihn zu Jesus führte. Und er war von diesem Augenblick dann an und durch die lange Pause, die Gott ihm gab, in der Stille in Asien, wurde er der Heidenapostel. Für die Juden ist es bis heute völlig unbegreiflich, dass die Heiden Teilhabe bekommen am Reich Gottes. Das wird ihnen überhaupt nicht bewusst, was da in einem Juden vor sich geht. Wenn Sie durch Israel reisen, sind Sie ja meist auch so nett und wollen einem Juden, etwa Ihrem Guide, Ihrem Führer, dann ein bisschen Jesus bezeugen. Aber Sie machen sich überhaupt nicht bewusst, dass die Juden ja wissen und sagen, das ist uns allein anvertraut. Und das, was dem Juden immer nie richtig bewusst ist, schon im Alten Testament ist die Botschaft des Evangeliums den Juden anvertraut, damit sie es bis zu den Inseln der Heiden weitertragen. Lesen Sie die Psalmen. Bis zu den Grenzen der Erde, bis an die letzten Enden der Erde soll das Lob Gottes erschallen. Weltmission wurde eigentlich durch die Juden nie getrieben. Und es war in der ersten Christenheit ja ausgerechnet der Paulus, der zuerst der war, der das in diese Heidenwelt hineingetragen hat. Und es war ein riesiger Streit, ob man die Heiden nicht zuerst zum ganzen jüdischen Reinheitsgesetz etwa erziehen soll. Und das Stichwort war immer die Beschneidung. Es war diese sichtbare Stille, ein Brauch an den Jungen vollzogen, ob das nicht nötig wäre, aber damit hängt etwa die ganze Praxis der strengen Speisevorschriften zusammen, das koschere Essen. Das war natürlich schwierig in Griechenland, wo gar nicht die nötigen Metzgereien dafür da waren, das Fleisch gar nicht so gekauft werden konnte. War ein großes Problem. Und der Paulus hat gesagt, die brauchen gar nicht dieses Gesetz, sondern die dürfen gleich das Evangelium von Jesus haben. Und das ist ja bis heute so geblieben. Dass die ganze Christenheit ja sehr ganz selbstverständlich nimmt. Und in der ersten judenchristlichen Gemeinde von Jerusalem war das ein ganz großes Problem. Und Paulus hat das ja erzählt im ersten Kapitel, wie er Apostel wurde. Und wir kommen jetzt zum zweiten Kapitel. Danach, 14 Jahre später, zog ich abermals hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit mir. Da war also Paulus schon der anerkannte Heidenapostel. Man sieht den Zeitablauf, 14 Jahre sind ja eine lange Zeit. Und nun zieht Paulus hinauf nach Jerusalem, ich zog aber hinauf aufgrund einer Offenbarung. Gott hat ihm das wichtig gemacht, geh hinauf nach Jerusalem und besprich dich mit den Aposteln. Und besprach mich mit ihnen über das Evangelium, das ich predige unter den Heiden. Besonders aber mit denen, die das Ansehen hatten, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber selbst Titus, der bei mir war, ein Grieche, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und nebeneingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und uns zu knechten. Denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Von denen aber, die das Ansehen hatten, was sie früher gewesen sind, daran liegt mir nichts, denn Gott achtet das Ansehen der Menschen nicht. Mir haben die, die das Ansehen hatten, nichts weiter auferlegt. Im Gegenteil, da sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden, denn derin Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ist auch in mir wirksam gewesen unter den Heiden. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten, nur dass wir an die Armen dächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun. Was Sie doch einfach überraschen muss, wenn Sie das lesen in der Bibel, dass also in der urchristlichen Gemeinde gar nicht so vorbildhafte Zustände waren. Wenn Paulus davon spricht, dass sich da etliche falsche Brüder eingeschlichen haben. Was sind falsche Brüder? Das sind also falsche 50er. Ne? Falschgeld. Die waren keine echten Brüder. Das waren nur solche, die das vorgeben. Ganoven, Lumpen, was machen das? Die haben schon ein bisschen unter. Die wollten dem Paulus eine Falle stellen. Also, bitte tun Sie das Bild weg, als ob es hier eine vollkommene Gemeinde gäbe. Eine Gemeinde trägt teil an den Schwächen dieser Welt. Und es wird auch immer so sein, dass wir die Schwächen der Gemeinde schonungslos sehen. Leider. Die haben sich eingeschlichen und wollen den Paulus beobachten. Und wollen ihn überprüfen und wollen ihm eine Falle stellen. Und der Paulus merkt das und sagt, ich habe aber nie einen noch so kleinen Anstoß gegeben. Und auch nicht in irgendeinem Stückchen bin ich zurückgewichen von dem, was ich vertrete. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass unser Lebenslauf und unsere Lebenshaltung so eindeutig sein muss, dass wir in allem sagen, auch wenn jemand mich heimlich überprüft, ich lebe so konsequent vor meinem Herrn. Durchsichtig und klar und offenbar. Und da gibt's nichts, was man irgendwie verheimlichen müsste oder was die anderen nicht sehen dürfen. Jetzt geht immer der Streit um diese Freiheit in Christus. Ich fange mal wo ganz anders an. Ich fange mal einfach an und rede jetzt über Viele junge Leute, die wir heute kennen, die etwa in die kriminelle Szene abgerutscht sind. Sie kennen ja heute das Problem, dass wir rauschgiftsüchtige junge Leute haben. Wenn sie ein wenig sich darum kümmern, durch vielleicht irgend so eine Arbeit, es gibt ja ganz großartige Arbeiten, das Haus Metanoia, die Gefährdetenhilfe, Scheideweg und so weiter, tolle Arbeiten. Und wenn Sie da mal hineinsehen, werden Sie hören, Schwarze Kreuz, das ist eine Arbeit, die ist aussichtslos. Ich hatte einen Onkel, der hat in Siegburg, eines der größten Jugendgefängnisse Deutschlands, als Gefängnisdirektor betreut. Der wurde, je älter er wurde, immer schwermütiger. Er war ein bekennender Christ, hat auch viel missioniert in diesem Gefängnis, aber hat zum Ende gesagt, sie kommen alle wieder. Für uns als Kinder war das immer erschütternd, wenn man da im Sommer ihn besucht hat und in dem Garten, da war kein Stückchen Unkraut, da hatten immer die Gefangenen da das Unkraut rausgezogen, die waren ganz glücklich, wenn sie im Direktorsgarten mal da was machen durften. Aber das Erschütternde ist doch, wie furchtbar Sünde ein Leben prägt und dass man immer wieder in die gleiche alte Abhängigkeit hineinkommt. Und obwohl die Hoch- und Heiligen beim Abschied dem Gefängnisdirektor versprechen, also sie haben sich so lieb um mich bemüht und ich verspreche Ihnen, ich komme bestimmt nicht wieder. Da kann man auch sagen, das war Schuld, dass man ihn vielleicht zu wenig betreut hat. Aber wer sich auch mal drum kümmert und weiß, wie schnell da einer wieder auf die alte Bahn kommt und wieder hinuntergezogen wird, weil das auch in uns ja allen drinsteckt. So ist es ja bei uns auch mit den bösen Dingen, die unser Leben bestimmen. Das sind ja nicht bloß Alkoholabhängigkeiten, sondern sind all die unheimlichen Dinge. Nun kann einer sagen, das sind ja nur die sozialen Gegebenheiten, so haben es dann die Weltveränderer immer gesagt, man muss ihnen nur eine gute Wohnung geben oder sowas. Das stimmt ja eben nicht. Es ist nicht alles damit getan. Das mag ein Anlass sein, sondern das Schlimme ist, dass das Böse eine Sogkraft hat in unserem eigenen Leben und sie Tiefe zieht. Wie kommt ein Mensch raus? Mein Bruder in Esslingen macht ja sehr viel unter diesen Obdachlosen und so weiter und er hat auch sehr viel erlebt, dass man mit sozialen Hilfen, mit Wohnungen und so schon viel machen kann. Aber das, was ihm eigentlich das Wichtigste geworden ist, sagt er, die größte Hilfe ist ihm ein Sozialarbeiter, der selber drogenabhängig war, ganz, ganz tief unten im Gefängnis und durch Jesus eine Befreiung erlebt hat. Und das gibt's. Die totale Wende eines Lebens. Und das ist plötzlich so stark, dass der heute unzähligen helfen kann. Der weiß auch um die materiellen Nöte und wo Wohnung nötig ist und so weiter. Die haben ja so einen Förderverein, ich glaube 50 Wohnungen haben die jetzt schon für die Obdachlosen, die sie da anbieten. Aber sagt, das Entscheidende ist, wenn der Mann kommt und wenn der mit ihnen redet und als Seelsorger denen heraushilft durch die Kraft des auferstandenen Jesus. Und sehen Sie, das ist Evangelium. Jesus lebt wirklich. Er ist der Auferstandene und er kann das verändern. Und jetzt, was Sie an Gebundenheit, Dunkelheit haben, wo etwas in Ihrem Leben zerstört ist, er kann das. Jesus kann das verändern. Und das ist das Evangelium. Und dem Paulus war das so wichtig, dass überhaupt nichts anderes dazukommt. Wir sagen ja, jetzt muss man doch den Leuten natürlich auch sagen, wenn die da so aus dem Gefängnis kommen und so, die müssen ja auch sich richtig kleiden und die müssen auch gucken, dass sie die Fingernägel putzen und die müssen gucken, dass sie richtig den Hut lupfen und so. Dann würde ich immer sagen, ja, lieber Mann, wart mal, wenn das von innen her die Veränderung geschehen ist und nach außen durchdringt, dann kommt das Äußere auch nach. Für den Paulus war die Frage was ganz anderes. Damals ging es um die Frage, wie wird ein Mensch die Freiheit Jesu erleben. Da haben die Gemeinden, die Judenchristlichen Gemeinden gesagt, wir müssen die Leute ganz langsam anfangen. Wir müssen sie zuerst das Mose-Gesetz lehren. Mit der Asche von der roten Kuh, nicht? Und wie die Speis- und die Trankopfer laufen. Und dann müssen wir sie erklären, wie die Waschungen gehen und wie die Gebete laufen. Und dann müssen wir sie Hebräisch lernen, damit die richtig beten können. Und dann können die später auch noch von Jesus hören. Und es war dem Paulus so wichtig, von Anfang an den judenchristlichen Gemeinden zu sagen, die Heiden sollen das gar nicht erst haben. Es tut uns immer ein bisschen weh, weil wir sagen, das Gesetz war doch schon von Gott gegeben. Später wird der Paulus sagen, nein, das Gesetz ist nur von einem Engel gegeben. Bei Gesetz denkt er, das ist wichtig, an dem Versuch, mit seinen guten Werken sich den Himmel zu erkaufen. Dass ich alles befolge, Stück um Stück, und dann schließlich zum Himmel komme. Sie wissen, wie der Paulus das auch im Römerbrief noch einmal entfaltet hat. Wenn wir vom Gesetz reden, da müssen wir aufpassen, da meint er nicht unser Strafgesetzbuch oder unser Verkehrsgesetz. Das ist von Christen auch gültig. Dass ich bei Rot nicht über die Ampel drüber fahre oder dass ich in der Stoppstelle halte. Um dieses Gesetz handelt es sich nicht. Es handelt sich auch nicht um das Gesetz, das bürgerliche Gesetzbuch, sondern es handelt sich um dieses für den Juden so beherrschende Gesetz. Und das wissen Sie doch, wie ein Jude, der so strenggläubig ist, sich sogar die langen Locken wachsen lässt, damit er Gott gefallen kann. Und da hat der Paulus gesagt, wenn du dieses heilige Bibelgesetz erfüllen willst, das schaffst du ja nie. Du kommst nie bis dorthin, wo du vor Gott alles erfüllst, den Sabbat erfüllst. Und das hat ja Jesus noch verschärft, dieses Gesetz. Ja, welche Bedeutung hat dann eigentlich noch das Gesetz für uns? Also dieses Gesetz, ein ganz wichtiges, so wie wir es jetzt in der Bergpredigt auch wieder hören werden. Das Gesetz überführt mich dauernd meiner Schuld. Zeig mir meine Mängel. Etwa nehmen Sie das Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Wie hat der Martin Luther so schön gesagt? Dass wir unsere Nächsten nicht belügen, verraten, Nachrede üben oder einen bösen Leumund machen. Sondern wir sollen ihnen schuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Das kann ich ja gar nie erfüllen. Aber das Gesetz führt mich immer wieder zu Christus, der das in mir doch machen will. Das Gesetz ist der Wegweiser zu Christus hin. In diesem Abschnitt sagt nun Paulus, seht, ich bin damals hinaufgegangen nach Jerusalem und habe das nochmal mit den Aposteln bereden wollen. Warum denn? Damit ich nicht vergeblich liefe, am Ende von Vers 2, oder gelaufen wäre. Es ist immer wieder gut, man stimmt sich mit den Brüdern und Schwestern ab. Ob ich im richtigen Glauben stehe. Wir sind heute so Leute, dass wir uns immer das nur selber zusprechen. Es ist immer wieder gut, sie lassen das überprüfen von anderen. Ist das eigentlich richtig, biblisch, wie ich das so verstehe? Selbst ein Paulus war sich nicht so gut, das von den anderen Aposteln noch einmal überprüfen zu lassen. Und er sagt, ich habe mich nie geniert. Mein Evangelium ist bestätigt worden von Johannes, von Jakobus und von Petrus. So sagt er im Vers 9, die als Säulen angesehen werden. Die haben uns die Hand gegeben und gesagt, das ist in Ordnung. So müsst ihr das Evangelium predigen. Jesus allein ist der Befreier. Und ich denke, Sie haben in den letzten zwei Bibelstunden das auch eindrücklich gehört, was das Evangelium eine Heilsbotschaft ist. Und wo Sie das Evangelium so in der Welt predigen, kommen heute Menschen zum Glauben. Wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir beim Evangelium keine äußeren Vorbedingungen schaffen. Passiert heute vielleicht fast noch mehr. Bei uns ist nicht die Gefahr, dass wir das jüdische Gesetz aufrichten und von einem die Beschneidung verlangen. Aber heute könnte passieren, dass wir von ihm vielleicht zuerst verlangen, dass er sich kulturell unserem Bürgertum anpasst. Bin immer wieder etwas erschrocken. Wie ist das etwa, wenn jetzt jemand kommen würde, der aus ganz schwierigen sozialen Verhältnissen käme, wie der bei uns akzeptiert würde? Der vielleicht schon Schwierigkeiten hätte, unserer Ansprache so zu folgen, weil er einfach den Bildungsgrad nicht hat. Und ob wir da nicht zuerst verlangen, dass er sagt, du musst zuerst überhaupt eine höhere Bildung haben, du musst dich zuerst besser kleiden, du musst gewisse Formen einhalten. Oft ist das ja, dass Christengruppen auch Menschen gewisse Forderungen auferlegen, etwa der Haartracht und der Rocklänge oder was da alles dazugehört. Ich fürchte, dass das alles ganz furchtbare Fehlhaltungen sind. Wir sollten Menschen so frei nur das Evangelium predigen. So frei die Kraft Jesu, die alles sprengt und alles neu macht. Und jetzt ist wichtig, und wie Paulus da hinaufgeht und die Bestätigung bekommt von allen. Und sie haben sogar gesagt, so wie Petrus in den judenchristlichen Gemeinden wirkt, so wirkt auch in den Heidengemeinden. Die judenchristlichen Gemeinden, auch heute in Israel, halten ja den Sabbat und nicht den Sonntag. Das ist eine ziemliche Kluft. Die judenchristlichen Gemeinden haben sich auch bemüht, nicht am Gesetz Anstoß zu geben. Das hat also noch oft noch Spannungen gegeben. Wie weit sind wir diesen Sachen noch verpflichtet? Manchen hat das immer wieder beschäftigt, manche haben mich schon auch gefragt und sagen, aber das steht doch in der Bibel drin mit den Reinheitsvorschriften. Warum kann man da einfach drüber gehen? Weil Jesus selber gesagt hat, mit dem äußeren Reinhalten der Schüsseln und mit dem Waschen der Hände kann man nicht sein Herz reinigen. Sondern wenn Jesus unser Herz erneuert hat, dann sind wir ja von innen her erneuert. Und wenn wir Jesus aufnehmen in unser Leben, uns ihm heiligen, dann ist ja eine Reinigung geschehen, die viel wichtiger ist als die Reinigung durch äußere Gebote. Aber was ist denn dann mit dem Lebenswandel? Ja, das ist richtig. Die Gebote, die geben uns noch die Richtung an. Und da ist viel aus dem Gesetz, was uns auch noch eine Hilfe sein kann. Aber darüber werden wir doch gerade im Galaterbrief viel hören. Wie wir dann die Weisung empfangen für unser Verhalten, für unser Tun. Und jetzt lese ich von Vers 11 bis Vers 21. In Antiochia, und zwar handelt es sich um das Antiochia, das liegt im heutigen Syrien an der Grenze nach der Türkei. Praktisch an der Küste entlang beim Libanon oben nördlich weiter. Antiochia war früher die drittgrößte Stadt in der ganzen hellenistischen Welt. Eine riesen Hafenstadt. Da waren zuerst die Christen mit diesem Namen Christen belegt worden. Das war diese Stadt Antiochien, wo Flüchtlinge aus Jerusalem hinkamen. Sie kennen die Geschichte, das ist Apostelgeschichte. Und da kam der Barnabas hin und der Saulus hat angefangen zu wirken. Antiochien war die Heimat der Weltmission. Von dort wurden die Missionare ausgeschickt. Und das war eine Gemeinde, die sich ungeheuer eingesetzt hat für die Weltmission. Als aber Kephas, also der Petrus, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage. Und wieder sehen wir was von den Spannungen in der ersten Christengemeinde. Da war eine Klage gegen ihn, denn der Paulus hat in der Zwischenzeit gehört, dass der Petrus hintenrum anders handelt, als er vornerum redet. Das ist schockiert. Aber der Paulus sagt, wir müssen gucken, dass wir alle bei der Wahrheit bleiben. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Er hat überhaupt keine Probleme gehabt mit den Heiden, auch ihre unreine Speise, nicht koscher, zu essen. Als aber die von Jakobus kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Er hat sich unter Druck setzen lassen wegen der Nachrede, die anderen dann gegen ihn haben. Und mit ihm heuchelten, das ist doch ein Vorwurf gegen Apostel, und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Der Barnabas war ja immer ein sehr gutmütiger Mann, der auch mit dem Johannes Markus so viel Geduld hatte. Und darum verstehen wir, dass auch der Barnabas um des Friedens willen, es gibt ja so Situationen, wo man sagt, hey, jetzt nehme ich Rücksicht auf die anderen, nicht? Das ist ja manchmal nicht ganz leicht, wenn man in so einer Gemeinschaft drin ist. Und dann soll man sich da gerade so darstellen. Und der Paulus sagt, es ist so schlimm, wenn man an dieser Stelle um der anderen willen sich einfach beugt. Und sagt, ja, dann mache ich ja eben mit denen mit. Obwohl doch ein Christ nicht mehr dem Gesetz untertan ist. Sie erinnern sich vielleicht, wie an dieser Stelle Baruch Maos, der Leiter der jüdischen Gemeinde, judenchristlichen Gemeinde von Rehovot, in der Ebene bei Tel Aviv, hier ganz deutlich gesprochen hat, dass es ihm ganz wichtig sei, auch in Israel unter den Juden zu zeigen, dass er als Christ nicht mehr dem Gesetz unterworfen ist. Er kann mit Juden das Gesetz einhalten, aber er muss es nicht einhalten. Und es ist gebrochen in Jesus. Und es war ihm ganz wichtig, dass gerade die Botschaft des Paulus in Israel heute begriffen wird. Und dann verstehen Sie die ungeheure Spannung, in der diese judenchristlichen Gemeinden stehen. Ich war sehr bedrückt, wie ich in Israel war und unsere frühere Orgelspielerin aus Schramberg, die dort in der Gemeinde Orgel gespielt hat, die hat mit einem anderen Mann sind die nach Meisenbach gegangen in dieses Werk. Dieses Werk Meisenbach sagt, wir wollen ja nicht missionieren. Das ist ein Problem. Die sagen, wir wollen uns ganzen Juden, soweit es geht, anpassen. Und die Familie dieser Orgelspielerin, die sind ganz Juden geworden. Wir haben sie mal auf einer Reise eingeladen. Es war erschütternd, welche Anklagen dieser Mann hatte. Er sagte, er wollte nur nach dem jüdischen Gesetz leben. Es gibt heute eine ganze Anzahl von Christen, die bewusst das jüdische Gesetz wählen und sagen, das ist es. Es gibt ja viele, auch diese Rucksacktouristen, die in Israel die Sehnsucht haben, sich zum Judentum zu konvertieren, um im jüdischen Gesetz Erfüllung zu finden. Und ich meine, dass das überhaupt nicht geht, weil ich damit die Freiheit Christi verliere. Das ist wie wenn ich meine, ich könnte mit äußeren Religionen, das was ja Luther so wichtig war bei der katholischen Kirche, ich kann dann mit äußeren Gesetzen mir den Frieden bei Gott erkaufen, sondern ich kann das nur aus der Gnade Jesu nehmen. Und das ist für uns Christen so unaufgehbar. Die Gnade Jesu, die uns gilt, der vom Tod auferstanden ist, der sich mir ganz schenken will und nichts weiter von mir will als Glauben. Das ist die Mitte des evangelischen Glaubens. Und wenn wir das hier behandeln und hier in der Bibelstunde haben, jetzt, ich kann Ihnen gar kein Beispiel geben, aber ich will, dass Sie das einfach so wieder ganz neu merken und sagen, das ist die Mitte meines Glaubens. Dass ich weiß, Jesus allein, und wenn Menschen das verstehen und annehmen, dann haben sie es heil gefunden. Und dorthin muss ich sie führen. Also, jetzt machen wir das mit dem Heucheln noch weiter, Vers 13. Und mit ihm heucheln auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen. Das hat er natürlich nicht gern gesehen, weil es ja so ein bisschen Hählingen war. Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst, so hat er es ja vorher gemacht, und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Du hast doch selber vorher mit den Heiden nicht nach dem jüdischen Gesetz gelebt. Warum willst du es dann hintenrum wieder einführen? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. So sind wir auch zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch die Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Die frommsten Ordnungen, wie streng sie auch sein mögen, geben keinem Frieden. Und das war ja das, was auf unserer letzten Reise wieder von einer ganzen Reihe von Leuten empfunden wurde, die sagen, aber keiner von uns lebt doch so konsequent wie so ein Mann aus Mea Shearim, der da fünfmal am Tag zur Klagemauer eilt. Und sagen sie, natürlich, das ist furchtbar, nicht? Der schon vor Sonnenaufgang aufsteht und seine Mikwan-Bäder macht und der da betet und sich hingibt, ganz für Gott lebt und doch hat er nie das erlebt, was jedes Kind Gottes haben darf. Ich bin angenommen, ich habe Vergebung meiner Schuld, ich habe Frieden. Da liegt eine furchtbare Tragik drüber. Nicht, dass ich besser sein will, der ist vielleicht mir viel besser moralisch, sondern er hat den Frieden nicht, weil er das Heil nicht erlangt. Die volle Versöhnung mit Gott ist nur durchs Kreuz Jesu möglich. Es gibt keinen anderen Weg. Und es hat noch nie einen Menschen gegeben, der durch die Befolgung aller Gesetze zu Gott je den Frieden gefunden hätte. Das Judentum weiß den Weg nicht. Und sie können auch keine Opfer vollbringen. Durch die Opfer war es auch nicht möglich. Selbst ein David blieb ein Schuldiger. Und deshalb ist der Vers 16 ein Schlüsselvers. Der Mensch wird nicht gerecht durch des Gesetzes Werke. Sind Sie gerecht? Ja, ich bin gerecht. Warum? Nicht, weil ich fehlerlos bin. Ich bin gerecht geworden, weil Jesus mir die Sünden vergeben hat. Sind Sie heilig? Ja, weil Jesus Sie heiligt durch sein Blut. Verstehen Sie? Da habe ich es doch. Nicht, dass Sie sagen, ich bin nicht sicher. Doch, ich bin gerecht, weil er mir alle Schuld weggenommen hat. Ich brauche immer wieder diese Freisprechung. Ja, aber dann bin ich gerecht und das habe ich dann. Und alle anderen Wege der Religionen helfen mir nicht dazu. Auch das Judentum. Und wenn es noch so eifrig und noch so hingebungsvoll gelebt wird, kann es um Frieden nicht führen. Durch die Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Dann haben Sie unten die Verweisstellen, Römerbrief, Römer 3, ist ganz wichtig, das, da kennen Sie ja alles. Durch das Blut Jesu. Hat mich ganz arg gefreut, dass die Traueransprache für der Manfred Wörner vom Theosorg auf Wunsch Wörners hieß. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Hat er sich selber noch gewünscht. Das Lied, ich stehe in meines Herren Hand und befiehl du deine Wege. Nicht? Also das ist mein Heil, auf dem ich stehe. Es geht nicht um irgendwelche großen Leute, sondern das ist für alle der einzige Weg, wie ich zum Heil kommen kann. Es gibt keinen anderen Weg. Was mit dem Tun nachher kommt, wie mein Leben gestaltet wird, da kommen wir noch drauf. Da sagt der Paulus auch noch was. Aber das Erste ist, dass ich die freie, das heißt die Gratisgnade, so verkünden darf, für jeden, der kommt. Nimm das an. Wir haben vorher von Menschen gesprochen, die aus der Not kommen, im Gefängnis zu sein oder durch Drogen gebunden sind. Wer das ist auch. Ob er aus dem Unglauben, dass ein Zweifel kommt. Jesus ist das Evangelium für dich gestorben. Vers 17. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das ist ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Sage, ich kann doch nicht das Gesetz, das gar keinen Sinn hat, wieder aufbauen und wieder als eine Schranke hinstellen. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Darf ich Ihnen noch mal ganz einfach sagen. Bei uns ist die Ordnung nicht das jüdische Zeremonialgesetz, sondern von früher Jugend an ist bei uns allen eingeimpfter Gedanke, dass wir sagen, du musst dich bloß richtig mühen, dann kannst du ein rechter Kerl werden. Und das lehren wir die jungen Leute, und so haben sie es immer wieder probiert, man muss sich bloß richtig anstrengen. Jetzt bemühen sie sich mal. In ihrer Ehekrise, oder gar wenn sie gegen schwierige, sündige Gebundenheiten ihres Lebens kämpfen. Kämpfen sie mal dagegen. Sie werden merken, wie sie sich nur schlimmer verkrampfen. Sie haben zum Beispiel immer schreckliche Fantasien in dem Kopf. Sie können ein bisschen psychisch krank werden. Aber sie kriegen die Dinge nicht weg. Mit Druck kommt das nicht weiter. Und sie glauben einfach, ich komme dahin, was gibt's da nur? Und das dürfen Sie all den Menschen zusprechen, mit denen Sie darüber reden. Der klagt und sagt, ich bin in meinem Leben an diese Stellen gekommen, wo ich mich nicht befreien kann von all den sündigen Gebundenheiten meines Lebens. Du darfst ans Kreuz Jesu kommen und erleben, wie Jesus dich voll freispricht. Und in dem Augenblick fallen Lasten ab. Und Sie werden auf einmal merken, wie die Kraft Jesus so groß ist, dass sogar in dem Augenblick die ganzen sündigen Mächte von Ihnen weichen. Das, was Sie vorher mit Ihrer ganzen Willenskraft nicht gekonnt haben, wer uns das immer einredet, als ob wir mit der Willenskraft etwas könnten, das ist bei uns das Gesetz. Dass wir meinen, mit Gutsein könnten wir das Böse überwinden, das kann gar nicht. Und selbst wenn Sie etwa Hassgefühle haben, da hilft es überhaupt nicht, wenn Sie sagen, aber ich will jetzt lieb sein. Es geht eben nicht. Sie werden ja reagieren. Wenn Ihnen einer böse kommt, werden Sie schon wieder aus der Haut fahren. Sie können aber sagen, Herr, ich danke dir, dass du alles trägst. Ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben. Ich habe das jetzt an mir gesehen, wie ich an eine Stelle komme, wo ich nichts mehr weiter kann. Das Gesetz führt mich zu Jesus hin. Ich habe früher mal das Bild bei Ihnen gebraucht, mit dem ich es erklärt habe. Das Gesetz hat diese Bedeutung noch, dass es der Schäferhund ist, der uns immer mal wieder in den Fuß beißt, der uns hintreibt zu Christus hin, zum guten Hirten. Das Gesetz trifft uns noch, auch als Christen, dass wir immer wieder merken, da habe ich gesündigt, aber das Gesetz und die Ordnungen Gottes können mir nicht helfen, dass ich die Sünde besiege. Und wir dürfen einander nicht mehr den Rat geben, so wie wir es immer, du musst dich bloß mühen. Das hat keinen Wert, sondern leg das vor Jesus hin, bekenne deine Schuld, er spricht dich frei. Und im Augenblick, wo der Freispruch erfolgt, hat die Sünde ihre Kraft verloren. Werden Sie erleben. Ich bin dem Gesetz abgestorben, es hat für mich nichts mehr zu bedeuten. Und dann kommt der herrliche Satz, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Da ist eine totale Veränderung geschehen. Da zieht Jesus in mein Herz ein. Und er will mich bestimmen. Und jetzt ist wichtig, dass ich ihm auch den nötigen Raum gebe zum Wirken. Und das ist die größte Veränderung. Das hat das Gesetz noch nie fertig gebracht. Und noch so ein eifriges Bewahren des Gesetzes hilft nicht weiter. Dann sagt man ja oft von Christen, sie seien gesetzlich. Das ist ganz furchtbar, wenn die Leute so ganz verkrampft sind. Ich traf in Hongkong eine liebe Schwester und der war so arg wichtig, dass ein Christ ja nie eine Zigarette anrührt und ein Glas Wein trinkt. Ja, sicher, das ist gut und ich weiß auch die Gefahr, aber Sie können es doch nicht absprechen. Es gibt trotzdem auch vielleicht gläubige Leute, die ja nicht genau ihre Kulturordnung haben. Und ich habe gesagt, das ist doch nicht entscheidend im Christentum. Dann hat sie gesagt, aber wenn jemand wenigstens nicht raucht und nicht trinkt, dann hat er schon das meiste. Ich glaube es nicht. Das Wichtigste ist, dass er Christus hat. Verstehen Sie? Obwohl ich die Gefahr dort kenne. Verstehen Sie, was ich meine? Wir wollen die Ordnung auch noch begründen, sagen, was von der Gesundheit her sinnvoll ist und was von der Lebensordnung her und von der Abhängigkeit wichtig ist. Es geht dann so deutlich muss es uns um die Mitte gehen, dass Menschen wieder Christus ergreifen und dass ich das in die Mitte meines Dienstes stelle. Ich habe den Eindruck oft, dass Sie in vielen Gesprächen, die Sie führen, wenn Sie etwa mit Menschen zusammenkommen und die schließen ein wenig ihr Herz vor Ihnen auf und erzählen über ihre Krisen, über ihre Schwierigkeiten, dass Sie ihnen einen ganz bösen Rat geben, einen gemeinen Rat und sagen, ja, jetzt musst du halt damit kämpfen. Hilft doch gar nicht. Da treiben Sie sie in die Not erst recht rein, denn der Mensch ist viel zu schwach. Sie können nur sagen, Jesus heiligt dich, Jesus macht dich gerecht, breite deine Sünde aus. Und das darf ich kommen, solange ich lebe, und darf das erleben, wie ich mehr und mehr hineinwachse in dieses Wunder, dass Christus lebt in mir. Und was ich noch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Und wo ich in dieser Liebe Jesu stehe, da wird sich mein Leben auch völlig umändern. Da kann ich gar nicht mehr in die alte Sünde zurückfallen. Und je mehr ich das Bild des Gekreuzigten anblicke, umso wunderbarer wird das, dass ich sage, ach ja, was du für mich getan hast. Prägen Sie sich dieses Bild an. So lieb hast du mich. Da wälzt man sich nachher nicht wieder im Dreck. Das will man nicht mehr. Da will ich bloß noch Jesus dienen. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, sagt der Paulus. Ich werfe nicht weg. Denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so braucht man ja das Christus nicht. Wenn man es übers Gesetz erreicht, nein, es hat noch niemand übers Gesetz erreicht. Auch der edelste Mensch hat es noch nicht erreicht. Auch wer sich immer strebend bemüht, schafft es nicht. Kommt nicht durch. Das ist eine ganz falsche, irreführende Lehre, als ob man mit strebendem Bemühen zum Heil kommen könnte. Sondern ich kann es nur als Gnade ergreifen, umsonst als Geschenk. Jetzt hast du uns noch ein Lied.